werde mich noch an jemanden wenden, der da noch mehr Macht dazu hat, mit euch zusammen. Ja, lieber Herr, wir danken dir, dass heute Karfreitag ist und dass wir mehr haben als nur 4 Tage frei, sondern dass wir uns zu dir richten und unsere Blicke auf das Kreuz richten und dem nachspüren wollen, nachgehen wollen, was da passiert ist, warum das passiert ist. Bitte segne mich heute, dass ich die richtigen Worte finde. Amen. Ich drehe mich mal so ein ganz kleines bisschen noch. Ja, herzlich willkommen. Genau, heute ist Karfreitag und wir sind hier zusammengekommen, um das zu feiern. Das ist ja schon ein bisschen ein seltsamer Feiertag. Ist ein bisschen knapp, ja. Also vielleicht. Also, da kann ich klopfen. Es wird eine super Aufnahme, Heinz. So, Licht kommt in die Welt. Genau, also Karfreitag. Ich habe gesagt Feiertag und alles ist dunkel so und wir wissen ja auch genau, was ist eigentlich ein ziemlich seltsamer Feiertag. Es ist auch sehr traurig und gleichzeitig ein großer Grund zur Freude. Gottes Sohn, sein einziger und auch der einzige sündlose Mensch, wird am Kreuz hingerichtet. Wenn man hier jetzt aufhören würde, dann wäre es kein Feiertag, sondern wirklich nur ein Trauertag. Dieses größte Verbrechen der Menschheit war aber nötig, um für uns Menschen den Weg zu Gott, dem Vater, dem Heiligen, dem allmächtigen König und Schöpfer der Erde freizumachen. Ich habe gesagt, es war nötig und ich habe gesagt, Gott ist allmächtig. Also, dass es nötig war und dass es so schrecklich war mit dem allmächtigen Gott, wie passt das? Das Kreuz und der Tod Jesu war nämlich kein Unfall, sondern genau das, was Gott schon immer vorhatte. Und ich möchte heute mit euch durch diese Leidenszeit durchgehen und dabei möchte ich euch zeigen, dass alles nach Plan lief. Nichts ist außer Kontrolle geraten. Gott, der Vater, führt seinen Plan souverän durch und sein Sohn ist gehorsam bis zum Schluss. Und um dies zu zeigen, möchte ich mit euch im Matthäus-Evangelium durchgehen. Das Anliegen des Matthäus war zu zeigen, Jesus erfüllt die Prophezeiung des Alten Testaments. Wenn man mal schaut im Matthäus-Evangelium, das Wort erfüllt, finden wir 13 Mal, wenn uns alles so richtig gelaufen ist. Und jedes Mal ist es halt im Zusammenhang mit einer Erfüllung eines prophetischen Wortes. Und zweitens möchte ich euch zeigen, wie hart der Gehorsam Jesu auf die Probe gestellt wurde. Was Jesus in diesen wenigen Tagen durchgemacht hat, ist unvorstellbar. Einmal, wenn man ins Detail schaut, ist es einfach zu krass, sowieso schon, für jeden Menschen. Aber Jesus ist halt kein normaler Mensch, sondern, also kein normaler Mensch hier auf der Erde gewesen, sondern er ist Gott und er hat alle Macht gehabt. Nur hat er diese nicht verwendet, um sich dort rauszu bewegen aus diesem Schicksal. Er hat sich in absolute Abhängigkeit von Gott gegeben und er hätte aber in jedem Moment die Reißleine ziehen können und wäre aus der Situation herausgeholt worden. Da kommen wir auch nochmal drauf. An einer Stelle sieht man es sehr deutlich. Ich lese jetzt nicht den ganzen Bibeltext, weil ich von Matthäus 26 bis 27 um die 50 rum, ich werde so Stück für Stück mit euch durchgehen, wir werden noch nicht alles lesen. Es ging mir darum, eben einen ganzen Überblick zu schaffen heute. Aber fangen wir an mit Matthäus 26, 1 bis 5. Und es geschah, als Jesus alle diese Reden beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. Dann versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes in dem Hof des hohen Priesters, der Kaiphas hieß, und ratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten. Sie sagten aber nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entstehe. Also was wir vor diesem Abschnitt gehabt haben, ist diese ganze Lehre Jesu. Also Jesus ist ausgezogen und hat seine Lehre zum Volk gebracht. Und das ist jetzt ein neuer Abschnitt. Also es geschah, als Jesus alle diese Reden beendet hatte. Also jetzt ist alles gesagt, was Jesus sagen wollte, musste. Diese Lebensaufgabe ist also erledigt, diese Lehre. Und jetzt ist der zweite Teil oder der nächste Teil dran des Leidens Jesu. Und Jesus bereitet jetzt die Jünger darauf vor und die Zeit ist jetzt bereit. In Johannes 7, Vers 1 bis 6, da habe ich auch schon mal drüber gepredigt, da wird von dem zweiten Passafest während Jesu Wirkenszeit berichtet, jetzt ist ja das dritte. Und da sagt Jesus ausdrücklich, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist. Jetzt ist es aber soweit. Und er stellt auch schon den Zusammenhang zwischen dem Passafest und seiner Kreuzigung dar. Also er sagt ja in einem Satz hier, jetzt in zwei Tagen wird das Passa und der Sohn des Menschen wird gekreuzigt werden. Also da gibt es was, das hängt miteinander zusammen. Und der ganze Hohe Rat versammelt sich eben jetzt direkt nach diesem Einleitungssatz mit dem Ziel, Jesus zu töten. Und das ist auch nichts Überraschendes eigentlich. In Psalm 2 möchte ich kurz mit euch lesen, 1 bis 3. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Also das ist jetzt eigentlich eingetreten, was David da schon, worüber David berichtet hat. Die versammeln sich alle, es steht ja auch hier, versammeln sich die hohen Priester. Also Matthäus macht das auch absichtlich, dass er eben diese gleichen Wörter benutzt, denke ich. Und jetzt tritt es eben ein. Sie wollen Jesus töten, da sind sie sich alle einig, aber nicht am Passafest. Warum? Es steht jetzt nur hier, es soll kein Aufruhr im Volk entstehen. Also ich habe auch nichts weiter darüber gefunden. Jesus ist ja bei seinem Einzug nach Jerusalem als großer König gefeiert worden. Da ist Ewald ja auch darauf eingegangen, dass sie jetzt dachten, so jetzt kommt die irdische Herrschaft von Jesu. Und viele setzten ihre Hoffnung auf ihn. Und jetzt soll da so ein Höhepunkt kommen. Und wenn Jesus jetzt an diesem Passafest sterben würde, dann ist es so für alle sichtbar. Es sind ja ganz viele Leute jetzt da. Aber Jesus soll aus dem Weg geräumt werden, so heimlich wie möglich. Aber Jesus wird an diesem Passafest getötet werden. Das ist wichtig. Denn Jesus ist das wahre Passalam. Die Befreiung aus Ägypten, das Opfer des Lammes und sein Blut, welches vor dem Todesengel schützt, das sind Bilder auf das zukünftige Opfer Jesu, wo eben das wahre Passalam dann auftritt. 2. Mose 12, wollte ich kurz lesen, 5 und 23. Also Vers 5. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von dem Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und jetzt der Zusammenhang mit dem Schutz durch dieses Lamm, 23. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, um euch zu schlagen. Also dieses Lamm hat eben schon damals die Israeliten vor dem Verderber geschützt, vor dem Tod geschützt. Der Hohe Rat möchte ja nicht, dass Jesus am Passafest stirbt. Für mich ist jetzt nicht ganz klar, ob der Hohe Rat sogar diesen Zusammenhang eigentlich sogar gesehen hat, zwischen dem Passalamm und Jesu Tod. Ich weiß es nicht. Könnt ihr auch noch weiter drüber nachdenken. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das eben beginnt. Also bevor das Leiden allerdings beginnt, kommt noch ein schönes Ereignis. Das ist die Salbung von Bethanien. Das ist 26, Vers 6 bis 7. Das sind wir auch kurz. Als aber Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte und goss es aus auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft werden und der Erlös den Armen gegeben werden können. Ja, für die Jünger ist dieses kostbare Öl Verschwendung. Aber Jesus korrigiert sie ziemlich eindeutig und sagt: Die Frau hat richtig gehandelt, da sie mich für das Begräbnis gesalbt hat. Also Jesus sagt ihnen: Ich bin es wirklich wert, dass dieses Öl, dieses irdische Öl, jetzt hier über mein Haupt gegossen wird. Das ist das Mindeste sozusagen. So kostbares Öl. Jesus hat ja immer wieder versucht, den Jüngern die Augen zu öffnen für seine Person, für was er alles ist. So, das war quasi jetzt nochmal der letzte Lichtblick, und jetzt geht es wirklich los mit vielem Leid. Und ich möchte einmal relativ schnell durch das Ganze durchgehen, dass ihr es mal so im Zusammenhang gehört habt, und dann werde ich später noch auf ein paar Details eingehen. Genau, ich werde auch einige Bilder dazu zeigen. Es geht jetzt nicht darum, sich von Gott ein Bild zu machen oder von Jesus ein Bild zu machen, aber eben diese Situationen, die jetzt gezeigt werden, die sind halt, um euch eine Hilfe zu stellen, für euch eine Hilfe zu sein, dass ihr euch in die Situation hineindenken könnt, hineinversetzen könnt. Es beginnt damit, dass berichtet wird, wie Judas zu den hohen Priestern geht, um ihnen anzubieten, Jesus zu verraten. Und direkt danach setzt Jesus mit seinen verbleibenden Jüngern das Abendmahl ein. Dies passiert am Donnerstagabend, also gestern Abend. Auf die Aussage hin, dass alle ihn verraten würden heute, schwört Petrus ihm seine Treue. Zeig mal das erste Bild. Also vielleicht auch sehr bekannt, das Abendmahl. Genau, da setzt er das Abendmahl ein. Ob die jetzt alle so in einer Reihe saßen, ich denke eher nicht. Es wird, denke ich, eher eine Gemeinschaft gewesen sein, so im Kreis. Genau, danach geht Jesus mit den Jüngern zum Garten Gethsemane und betet zu Gott. Er hat solch starke Angst, dass der Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fällt. Das nächste Bild. So, jetzt ist hier Blut gezeichnet. Ich habe allerdings das genauer nachgeschaut. Also es heißt wirklich nur wie Blutstropfen. Ich denke, dass die Menschen irgendwie da so eine Sensationslust vielleicht sogar haben und haben jetzt da Blut gezeichnet. Es gibt aber nur die eine Stelle, wo überhaupt von Blutstropfen die Rede ist, und da steht halt wie Blutstropfen. Aber er hat eben solche starke Angst, und das soll auch damit ausgedrückt werden, dass der Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fällt. Und direkt anschließend, also nach diesem Gebet, wird er von den Dienern des Hohen Rates festgenommen. Einer seiner Jünger, Judas, gibt ihm einen Kuss, um den Soldaten zu zeigen, wen sie festnehmen sollen. Das nächste Bild, genau. Also diese innige Geste und eigentlich doch so viel Schlimmes da drin. Jesus wird dann mit Waffengewalt festgenommen und abgeführt. Und wie vorhergesagt, fliehen alle Jünger und lassen Jesus allein. Er wird dann von Kaiphas, dem hohen Priester, und dem hohen Rat verhört. Unter Zuhilfenahme von falschen Zeugen wird versucht, Jesus seine Schuld nachzuweisen. Also die hohen Priester sind ja die religiösen Führer, die Hirten Israels, die eigentlich das Volk hüten sollen. Das Bild von Kaiphas, ah ja, hast du schon? Genau. So, dann, Petrus ist ja wie alle anderen geflohen dann, aber er ist der Einzige, der ihm dann folgt von Weitem bis in den Hof des Hohen Priesters, und dort wird er, wie ihr auch wisst, vor mehreren als einer der Jünger identifiziert und darauf angesprochen, und er hat eben solche Angst in diesem Moment, dass er Jesus dreimal verleugnet, also Jesus von seinen Jüngern wirklich im Stich gelassen bis zum Schluss. Schaut er zur Seite. Ja, das erste Verhör wird wohl, also der ist ja nachts, abends festgenommen worden. Ich denke, es wird die ganze Nacht gedauert haben. Und direkt am nächsten Morgen, also am Karfreitag, versammeln sich wieder alle hohen Priester und Ältesten mit dem gemeinsamen Ziel, Jesus zu Tode zu bringen. Und dies wollen sie jetzt mit Hilfe von Pilatus umsetzen. Also Israel ist besetzt, und Pilatus hat eben die Hoheit, er ist der politische Anführer, und den brauchen sie, weil sie nicht selbst die Todesstrafe vollstrecken durften. Er wird befragt, aber Jesus schweigt. Oh, Pilatus? Oh, kann man jetzt schlecht sehen, sehr dunkel. Also hier ist irgendwo Pilatus auf dem hohen Thron, also diese Macht wird da zum Ausdruck gebracht, auf dem Bild. Aber Pilatus findet keine Schuld an ihm. Und er möchte Jesus freigeben, aber das Volk, aufgewiegelt von der jüdischen Führung, bevorzugt einen Verbrecher, den Barabbas. Auf die Frage, was Pilatus mit Jesus tun soll, schreit das Volk, er werde gekreuzigt. Pilatus findet da keinen Weg heraus und Jesus wird dann gegeißelt, das heißt ausgepeitscht und dann den Soldaten übergeben. Diese treiben ihren Spott mit ihm und schlagen ihn. Und anschließend muss er auf den Hügel Golgatha zu seiner Kreuzigung laufen. Dort wird er gekreuzigt. Das nächste Bild. Ja genau, dort wird er gekreuzigt, also da noch auf dem Boden. Und dann das nächste Bild. Jesus wird in der Mitte zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Also wieder diese, noch eine Demütigung zwischen zwei echten Verbrechern. Er mitten eingereiht. Und nach dem Markus-Evangelium wird er bereits um 9 Uhr morgens gekreuzigt. Und dann ist Jesus am Kreuz. Ja, zwischen den Verbrechern. Und um 15 Uhr gibt Jesus seinen Geist auf und stirbt. Das war jetzt wirklich ein Schnelldurchlauf. Ich wollte euch jetzt halt diese Fülle von Peinigung erstmal zeigen. Jetzt wollen wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Matthäus 26, 14 bis 16 wollte ich mit euch starten. Da geht es um den Judas. Kannst du jetzt ausmachen, Heinz? Da geht es um den Judas. Dann ging einer von den 12, Judas Iskariot mit Namen, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm 30 Silberlinge fest. Von da an suchte er Gelegenheit, ihn zu überliefern. Also der Judas hat ja auch die Kasse gehabt. Und es scheint wirklich ein knallharter Geschäftsmann gewesen zu sein. Er bringt es fertig, für diese 30 Silberlinge seinen Rabbi zu verraten. Also von einem seiner Freunde wird Jesus verraten. Und das ist auch nochmal eine Demütigung, denke ich. Die 30 Silberlinge, das war ungefähr ein Lohn von 5 Wochen oder vielleicht auch mehr, aber keine Relation zu dem Wert des Messias. Und anschließend wird von dem letzten Passamahl berichtet, welches Jesus mit seinen Jüngern feiert. Also die Juden haben ja jedes Jahr das Passafest gefeiert, das war ja im Gesetz vorgeschrieben. Und das ist also erstmal diese ganz normale Feier. Aber Jesus macht mehr draus. Während dieses normalen Passamahls noch, wird Judas während des Essens als derjenige identifiziert, der Jesus überliefern wird. Also er sagt ja, derjenige, der mit mir seinen Löffel in die Suppe taucht, der ist es. Und alle leugnen ja. Aber Jesus kennt seine Jünger genau, er weiß genau, wer es getan hat, wer es tun wird. Und bei Johannes 13 kann man nachlesen, wie Judas darauf verschwindet. Also er ist nicht dabei, wo Jesus dann das eigentliche Abendmahl dann einsetzt. Also ich denke, es war so gewollt, Judas war nicht würdig, an diesem Mahl teilzunehmen. Und er macht den Jüngern jetzt deutlich, dass er dieses Lamm ist, welches geschlachtet wird. Also was ich anfangs sagte, dieses Bild des Passahlamms wird jetzt verdeutlicht, Jesus ist eben dieses eigentliche Passamahl. Und es wird geschlachtet, damit sie leben können. Und er offenbart ihnen eigentlich ein Geheimnis, was dieses Passamahl bedeutet. Bei diesem Essen schwört Petrus auch, dass er Jesus nie verraten würde. Kann er das schaffen? Wer würde von sich das sagen, dass er Jesus nie verrät? Wir wünschen uns das alle, denke ich. Aber er überschätzt sich in großen Maßen. Das menschliche Fleisch ist zu schwach. Und in Sacharja finden wir auch eine Prophezeiung über diese Situation. Das wollte ich eigentlich mit euch lesen. 26, 31 bis 35, da habe ich mich jetzt ein bisschen... Also lesen wir, hast du schon? Vers 31. Ich lese mal los. Darauf spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, ich werde niemals Anstoß nehmen. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen alle Jünger. Und dieses, was hier steht, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden, das steht halt schon in Sacharja, Kapitel 13, Vers 7. Also auch wieder eine Prophezeiung. Nach diesem Mahl geht Jesus dann mit seinen Jüngern in den Garten. Er lässt sie dann ja dort allein und geht noch ein paar Schritte weiter. Und er weiß, dass jetzt die schwerste Prüfung seines Lebens kommt. Was ist seine Reaktion darauf? Er geht und betet allein zum Vater. Das, was ihm bevorsteht, ist so schlimm, dass er Gott, den Vater, darum bittet, eine Lösung zu finden. Ohne dass er den grausamen Tod am Kreuz für die Trennung und die Trennung von Gott und seinen Zorn erleben muss. Aber er merkt, es ist halt der einzige Weg und deswegen ist er auch bereit. Und in zwei Gebeten findet er so näher daran zu diesem Ja, zu Gottes Plan. Ich möchte kurz Vers 39 und 42 euch lesen, da sind diese zwei Gebete, die er spricht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann geht er ja nochmal zu den Jüngern und dann kommt er wieder zurück. Und im zweiten Mal betet er ein bisschen anders. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und dann betet er noch ein drittes Mal, das steht jetzt nicht genau da, was er betet. Aber so findet er, also wirklich dieser innere Kampf, es war halt wirklich nicht einfach, das alles bis zum Letzten durchzuziehen. Und nach diesem letzten detaillierten Gebet kommt die Verhaftung in Vers 45 bis 46. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf und lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Also er hat da noch nicht die Leute gehört, die Soldaten, sondern ihm ist klar, also er weiß es von Gott aus, dass die jetzt kommen werden und dass er jetzt verhaftet werden will. Die Diener des Hohen Rates möchten Jesus jetzt also verhaften mit Waffengewalt. Und Petrus hat ja gerade noch seine Treue geschworen und jetzt hält er da auch dran fest und möchte jetzt verhindern auf seine Art und Weise, dass sein Rabbi verhaftet wird. Er zieht das Schwert, seine spontane Reaktion ist also Gewalt. Aber das ist nicht Jesu Weg. Lesen wir Jesu Reaktion darauf in Vers 52. Da spricht Jesus zu ihm, stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Wie sollte denn die Schrift erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Also das war mir ganz wichtig, dass Jesus das hier auch klar macht. Er könnte, wie ich anfangs gesagt habe, jeden Moment aus dieser Situation rausgehen. Aber er schafft es und steckt seine Macht, steckt da hinten an oder gibt sie vollständig ab. Aber er hat alles unter Kontrolle. Er begibt sich eben freiwillig in diese Sünderhände, wie es in Vers 45 steht, die ihn töten werden. Also durch diese, ich finde das eben dadurch, dass wir nicht da sind und eigentlich nicht uns wehren können, sondern Jesus, der eben alle Macht hätte, wird sein Opfer und sein Gehorsam noch größer. Judas begrüßt ihn ja und sagt, Jesus begrüßt Judas, als er ihn geküsst hat und sagt zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Das finde ich auch sehr heftig. Er macht es ihm nochmal deutlich, du bist eigentlich mein Freund. Was ist jetzt los mit dir? Ja. Die Frage wird allerdings nicht beantwortet. Er nennt ihn Freund, wobei in Vers 24 eigentlich so krass steht, wie schlimm das ist, was der Judas gemacht hat. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Also lieber gar nicht leben, als das zu tun. Das ist so diese Spannung. Es war ja absolut notwendig, dass Judas ihn verrät. Oder zumindest, dass Jesus gekreuzigt wird. Und trotzdem ist diese Sünde, ihn zu überliefern, halt sehr groß. Es ist halt alles geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Vers 56 ist das. Und da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Und das ist eben genau das, was eine Seite vorher in der Prophezeiung genannt wird, dass ihn alle verlassen werden, den Hirten. Jetzt wäre ich bei dem Verhör von Kaiphas. Das ist der hohe Priester und der hohe Rat ist dabei. Und ich möchte mit euch lesen, Vers 59 bis 64. Die hohen Priester aber und der ganze hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herbei und sprachen. Dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen ihn wieder aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Und der hohe Priester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Also Jesus verteidigt sich nicht, obwohl er weiß, dass er von falschen Zeugen beschuldigt wird. Ich weiß nicht, was die noch so alles gesagt haben. Und eigentlich klagen sie ihn ja aufgrund von Wahrheiten an, deren Bedeutung sie nicht verstanden haben. Sage uns, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Er hätte es genau erfasst, wenn er es ernst meinen würde. Ja. Und er ist nun ja einmal wirklich der Sohn Gottes. Oh, aber sie glauben es nicht. Und deswegen sagen sie, das ist Gotteslästerung. Und darauf steht eben die Todesstrafe. Das ist ja auch das Gesetz. Also wenn jemand Gotteslästerung machen würde, wäre die Todesstrafe die richtige, laut dem Gesetz des Mose, die richtige Strafe. Und weil er sich eben als Sohn Gottes bezeichnet, ist das eigentlich die erste Begründung für seinen Tod, also nämlich die religiöse Begründung. Ja, daraufhin, also das ist jetzt so dieser Triumph des Hohen Rates, sie sind sich ihrer Sache so sicher, und vor Übermut fangen sie jetzt an, Jesus zu verspotten. Vers 67 bis 68. Dann spien sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Gesicht und sprachen, Weissage uns, Christus, wer ist es, der dich schlug? Hier nennen sie ihn auch wieder Christus, den Messias. Hallo. Nein. Also sie nennen ihn Christus und sagen, Weissage uns, Christus, wer hat dich geschlagen? Also sie sprechen wieder eine Wahrheit aus, aber sie meinen es nicht so. Und während Jesus eben so misshandelt wird, verleugnet Petrus seinen Herrn 3-mal, so wie Jesus es vorausgesagt hatte. Auch sein engster Freund kann ihm jetzt nicht die Treue halten. So ist Jesus ganz allein in dieser schweren Zeit. Am nächsten Morgen, also ich glaube nicht, dass Jesus schlafen konnte in der Zeit, versammeln sich die hohen Priester und Ältesten mit ihm schon wieder, mit dem gemeinsamen Ziel, Jesus zu Tode zu bringen. Und da bringen sie ihn jetzt eben zu Pilatus, einem weltlichen Herrscher. Jesus ist noch nicht verurteilt, aber er ist schon in demütigender Weise gefesselt. Und hier beginnen jetzt auch die körperlichen Leiden. Also vorher war es Demütigung, falsche Anklage, aber jetzt wird es körperlich. 27, Vers 11 bis 14. Jesus aber wurde vor dem Statthalter vorgeführt und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus aber sprach zu ihm, du sagst es. Und als er vor den hohen Priestern und den Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts. Da spricht Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie vieles sie gegen dich vorbringen. Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort, so dass der Statthalter sich sehr wunderte. Pilatus musste irgendwie dazu gebracht werden, die Todesstrafe auszusprechen, weil die Juden das nicht durften. Aber Jesus verteidigt sich wieder nicht, sondern er bestätigt auch diese zweite Wahrheit, der König der Juden. Und das war eigentlich so die Begründung, die Pilatus eben nehmen könnte, die weltliche Begründung für die Todesstrafe. Pilatus war ja der Herrscher und durfte keinen zweiten König der Juden dulden. Bei Johannes, fand ich, wird es noch etwas mehr verdeutlicht, dass alles nach Gottes Plan läuft. Pilatus ist ja nur ein Werkzeug Gottes, auch wenn er denkt, dass er große Macht hat. In Johannes 19, Vers 10 bis 11 heißt es, da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Gewalt habe, dich freizulassen und Gewalt habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm: Du hättest keinerlei Gewalt gegen mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, der mich dir überliefert hat, noch größere Sünde. Das ist jetzt die Verurteilung. Und jetzt springe ich zu dieser Szene, wo eben das Volk nochmal die Wahl bekommt zwischen Jesus und einem anderen Verbrecher, oder zwischen Jesus und einem Verbrecher. Einer von beiden, es war so üblich am Passafest, um das Volk zu beschwichtigen, dass eben einer freigelassen werden konnte. Und Pilatus stellt sie beide vor und nennt Jesus, den ihr den Christus nennt. Pilatus möchte Jesus eigentlich nicht kreuzigen lassen. Aber jetzt geschieht eben diese weitere Demütigung für Jesus, dass ein echter Verbrecher, der wirklich was Böses getan hat, vorgezogen wird, dass der frei rumlaufen darf, anstatt Jesus. Das Volk, aufgewiegelt von den geistlichen Führern, möchte diesen Barabbas haben. Und Pilatus sieht, dass er nichts tun kann und beschließt tatsächlich die Todesstrafe, auch wenn er vor dem Volk so tut, als hätte er keine Schuld durch dieses Händewaschen, und möchte sich als nicht Beteiligter darstellen. Und daraufhin dann wird Jesus abgeführt, aber er wird nicht einfach nur gekreuzigt, als wenn die Kreuzigung nicht ausreichend wäre, diese wahnsinnigen Schmerzen, wird er erstmal gegeißelt. Jetzt kann man das so lesen, kurz gegeißelt, keiner weiß, gibt es heute nicht. Die Geißelung, was ist das eigentlich? Die Geißel war eine Lederpeitsche mit eingeflochtenen Knochen und Metallstückchen. Und die haben sie jetzt auf seinen Rücken lossausen lassen. Und die Haut muss wahrscheinlich komplett weg gewesen sein. Große Schmerzen, große Verletzungen. Der Rücken Jesu war von großen Verletzungen übersät durch diese Geißelung. Und dann wird er noch von den Soldaten verspottet. Lesen wir in 27, Vers 27 bis 31. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit ins Prätoritum und versammelten um ihn die ganze Schar. Und sie zogen ihn aus, legten ihm einen scharlachroten Mantel um, und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte, und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spien ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus, zogen ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Also da steht ja die ganze Schar. Es waren ca. 300 bis 600 Männer. Die haben ihren Spott mit ihm getrieben und zusätzlich zu den körperlichen Schmerzen erniedrigen sie ihn. Sie stellen ihn zur Schau als König. Er bekommt diesen Mantel um und eine Krone, allerdings aus Dornen. Wir haben sie hier auch so, diese Dornen ungefähr vielleicht. Und der Mantel und die Krone symbolisieren Macht, auch dieser Stab, dieses Rohr. Macht, Würde und Herrschaft. Die Soldaten würden also eigentlich wieder genau das Richtige tun, wenn sie ernsthaft vor ihm niederknien würden. Wem gebührt mehr Ehre als dem Sohn Gottes, welcher die Herrschaft letzten Endes über alles übernehmen wird? Aber die Soldaten sind zynisch und sadistisch und verstricken sich durch ihr Verhalten in noch tieferer Schuld. Wenn sie wüssten, wie sie die Wahrheit sprechen, wenn sie Jesus den König der Juden nennen. Und nicht nur den König der Juden eigentlich, sondern von allen Gläubigen der ganzen Welt. Und dann schlagen sie ihn auch noch mit diesem Stock auf den, ja, auf den Kopf. Also es ist, Jesus ist komplett fertig, denke ich. Und sie schlagen ihn, und das ist auch wieder in Einklang mit der Schrift. Bei Jesaja 50, Vers 5 bis 6 steht: Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht widerspenstig gewesen. Ich bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Also alles, was hier steht, haben wir auch eben gehört, wie sie ihn ins Gesicht schlagen. Ja, dann soll er eben tatsächlich gekreuzigt werden. Und es war üblich, dass die Verurteilten ihr Kreuz, wobei sie nicht das ganze Kreuz getragen haben, sondern diesen Querbalken, der wog ungefähr 50 Kilo. Jetzt mit dem, was Jesus erlebt hat, soll er den jetzt 600 Meter bis zum Hügel von Golgatha hochtragen. Er kann wahrscheinlich kaum laufen. Wir müssen uns klar machen, wie Jesus zu 100% Mensch ist in dieser Stunde. Schwach. Und seine göttliche Macht hat er in diesem Gehorsam nicht eingesetzt. Die Versuchung muss gigantisch gewesen sein. Stellen wir uns einmal vor, wir wären ein Manager oder hoher Angestellter in irgendeiner Firma, und wir kommen zu einer anderen Firma, und dort werden wir gar nicht begrüßt, sondern werden irgendwie in eine Ecke gestellt, ohne was zu trinken, sollen irgendwie warten. Wie schnell würden wir den Leuten klar machen, wer wir sind? Mal den Ausweis rausziehen und sagen: Hier, guck mal, was, weißt du, was hier los ist? Aber Jesus hält es aus. Er ist wirklich wie das Lamm, tut den Mund nicht auf. In Jesaja 53, Vers 7 steht: Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. In Vers 35 dann wird eben beschrieben: Nun wird Jesus gekreuzigt, und das wissen vielleicht auch nicht alle. Da werden Nägel durch die Handgelenke geschlagen, dann eben um am Kreuz das Gewicht überhaupt zu halten. Also keine Bänder oder sowas. Und seine Füße sind mit Nägeln auf einem unteren Vorsprung des Balkens befestigt. Also hier unten war nochmal so ein Fußschemel. Werden auch angenagelt. Und das Schlimme an der Kreuzigung ist eben, dass ein gekreuzigter Mensch versucht, abwechselnd die Schmerzen in den Handgelenken durch das Hängen am Kreuz mit den Schmerzen in den Füßen durch das Abstützen abzuwechseln. Das ist ein körperlicher Kampf, den man nicht gewinnen kann. Gleichzeitig kämpft er mit dem Atem. Es ist schwer zu atmen, wenn man da so mit dem Rücken an dem Kreuz dranhängt. Und deswegen wurde den gekreuzigten Menschen damals, um das Leiden etwas zu erleichtern, Galle mit Wein angeboten. Das sollte betäubend wirken, aber Jesus nimmt es nicht. Er will vollen Bewusstseins diesen Schmerz aushalten für seinen Vater. Und dann ist es eben so, dass unter diesem aus heutiger Sicht kaum ertragbaren Anblick es immer noch Menschen gibt, die Jesus verlästern. Rette dich selbst, steig vom Kreuz herunter. Ähnlich der Versuchung Jesu in der Wüste soll Jesus dazu gebracht werden, daran zu zweifeln, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Aber Jesus besteht auch diese enorme Prüfung. Der Grund für seine Kreuzigung steht über seinem Kopf, in Vers 38. Dies ist der König der Juden. Das hat Pilatus geschrieben, wird er ja noch dafür kritisiert. Es steht aber eben nicht der Gotteslästerer, oder es steht nicht, er hat behauptet, er sei der König der Juden. Gott sorgt dafür, dass die Wahrheit ihren Platz findet. Ich möchte dazu Philipper Vers Kapitel 1, 15 bis 18 lesen. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz, verkünden Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Also steht halt, wie jetzt mehrfach deutlich geworden ist. Die Soldaten nennen ihn den König der Juden. Der Hohe Rat nennt ihn Christus. Über seinem Kreuz steht der König der Juden. Es steht alles da, was die Wahrheit ist. Da sorgt Gott dafür. Genau. Ja, jetzt ist es diese Zeit, Jesus hängt am Kreuz und da passiert ja jetzt einiges. Matthäus beschreibt da wirklich beeindruckende Dinge. Finsternis kommt über das ganze Land von der dritten bis zur neunten Stunde, also von 12 bis 15 Uhr mittags. Ich habe mal im Jahr 2000 die Sonnenfinsternis erlebt, aber so richtig dunkel wurde es da ja eigentlich nicht. Und ich denke, dass es hier, so wie er das beschreibt, ganz dunkel wurde. Gott zeigt hier symbolisch die Auswirkung davon, was passiert, wenn man den Retter der Menschen, das einzige Licht, tötet. Es ist Dunkelheit. Die ganze Welt ist in Dunkelheit getaucht. Und Jesus bleibt treu bis zum Schluss. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, Gott hat seinen Sohn verlassen, da die gesamte Sünde auf ihm war. Gottes Zorn lag auf seinem Sohn. Gott ist heilig und er kann nicht mit Sünde Gemeinschaft haben. Da aber jetzt die Sünde der gesamten Menschheit über alle Zeiten, von Anfang bis noch in die Zukunft, auf seinem Sohn lag, musste er sich von ihm trennen. Jesus, der immer den Kontakt zu Gott so intensiv lebte, wie oft er gebetet hat, wie oft er sich zurückgezogen hat, alles hat er sein ganzes Leben mit Gott eng gestaltet. Und er musste jetzt diese Trennung aushalten. Und das ist wahrscheinlich auch, wenn wir auch nicht in Jesus direkt hineinschauen können, das Schlimmste an diesen ganzen Leiden. Das körperliche Leiden, die Schmähung, die Demütigung durch seine Freunde, das war alles schlimm. Aber das Schlimmste war wahrscheinlich, dass Gott ihn verlassen hat. Und dann ist es auch noch besonders, Jesus stirbt halt nicht, weil er einfach stirbt, weil der Tod eintritt. Er schreit mit lauter Stimme und gibt seinen Geist auf, heißt es. Also er ist weiterhin derjenige, der alles unter Kontrolle hat. Jesus entscheidet jetzt, sterbe ich. Ich habe gelesen, dass es normalerweise 2 bis 3 Tage dauerte, bis der Gekreuzigte starb. Manchmal wurden dem Gekreuzigten deswegen die Beine gebrochen, damit es schneller geht. Und das wollten die Juden auch, damit eben Jesus nicht über das Fest am Kreuz hängt. Das wäre nicht schön sozusagen, wahrscheinlich. Aber das ist nicht nötig. Jesus wurden die Beine nicht gebrochen. Das steht auch in Johannes Kapitel 19. Jesus ist das wahre Passahlamm. Ihm durften nicht die Beine gebrochen werden. Denn es steht in 2. Mose 12, Vers 46 über die Einführung des Passahlamms: In einem Haus soll es gegessen werden. Du sollst nichts von dem Fleisch außer Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm brechen. Also alles, was Mose schon eingesetzt hat, die Schrift, musste erfüllt werden und ist erfüllt worden. Ja, dann gibt es noch weitere Zeichen, während nach seinem Tod Erdbeben, auferstehende Tote aus den Gräbern. Und dann möchte ich mit euch Vers 54 lesen, in Kapitel 27. Jesus ist gestorben. Halt 54. Ne, Der Hauptmann steht da am Kreuz und bewacht Jesus. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Der Hauptmann und die Wachleute erkennen also nach diesem Tod alles, was sie gesehen haben, das bisschen, was sie nur gesehen haben, dass dieser eben Gottes Sohn war. Ihnen wurden die Augen geöffnet, sodass sie trotz dieser weltlich gesehen mitleidserregenden Erscheinung dieses völlig körperlich zerstörten Menschen den Herrn in diesem Jesus gesehen haben. Ich möchte nochmal Philipper lesen. Die Haltung von Jesus wird zusammengefasst in Philipper 2, 5 bis 11. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod. Ist nicht die Geburt Jesu und sein Tod die größte Erniedrigung? Jesus als Baby hilflos und ausgeliefert, vollkommen angewiesen auf die Menschen in den einfachsten Dingen. In seinem Tod am Kreuz ist Jesus wieder völlig ausgeliefert. Aber diesmal nicht einer von Gott auserwählten Mutter, liebenden Mutter, sondern üblen Sündern und Ungläubigen. Aber er fügt sich und setzt sich nicht zur Wehr. Warum musste Jesus all dies erleiden? Das ganze Leiden Jesu war nötig, weil wir mit unserer Schuld dies nötig machten und machen. Ich hatte vorher gesagt, dass Gottes Zorn auf Jesus lag. Wir müssen uns klar machen, was unsere Sünden bewirken. Also wir haben jetzt das alles gehört, was ich erzählt habe. Und das sind wir. Wir sind der Grund. Wir sind alle beteiligt daran, dass Jesus dies durchmachen musste. Wenn Gott uns Klarheit schenkt darüber, über die Konsequenzen unserer Sünde, machen wir einen ganz wichtigen Schritt. Ewald hatte im letzten Gemeinderat gesagt, dass der erste Schritt zu einem wirklich gläubigen Christ die Erkenntnis ist über die eigene Sünde, die Traurigkeit darüber. Jesus ruft zu Beginn seiner Tätigkeit das Volk dazu auf, Buße zu tun. Eine letzte Bibelstelle, glaube ich, Matthäus 4, Vers 17, das ist quasi der Beginn von Jesu Auftreten. Hatten wir ja auch vor kurzem hier in der Predigt. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Also tut Buße, das ist Jesu erstes Wort an uns. Aber in dieser Buße und in dieser Traurigkeit sollen wir nicht stehen bleiben. Das ist nicht Gottes Wille. Denn dieses ganze Leiden hat eben den Sinn, dass uns vergeben werden kann. So kann die Traurigkeit übergehen in eine große Freude darüber, dass Gott uns vergibt. Und dies ist möglich, weil Jesus für unsere Schuld bezahlt hat. Und wie groß dieses Bezahlen war, wie wertvoll das war, das haben wir heute verstanden, denke ich. Und wir können jetzt aber deswegen Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist Gottes Wille. Und wie groß dieses Opfer eben war, das wollte ich euch heute zeigen. Amen.